Drück jetzt Aufnahme, mach so ein paar einleitende Worte und dann fangen wir an zu quatschen. Das ist so jetzt der Plan.
Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne ein Abo bei Apple Podcasts, Spotify und den anderen üblichen Portalen da. Und natürlich weitersagen. Heute spreche ich mit Jürgen Rausch über das Bundesbütchen, einem Kiosk, der 14 Jahre unter Denkmalschutz eingemottet war und seit 2020 wieder im ehemaligen Regierungsviertel steht. Das Bundesbütchen wurde zuletzt von Jürgen betrieben, der es 1984 von seiner Mutter übernommen hat. Hier hat Helmut Kohl seine Wurstbrötchen abholen lassen und Joschka Fischer seine Zeitung geholt. Das Bundesbütchen war jahrzehntelang der informelle Treffpunkt von Politikerinnen und Politikern außerhalb des Bundestagsplenums. Das Bundesbütchen ist, genau wie Jürgen, ein Teil der Bonner Republik und der politischen Nachkriegsgeschichte Deutschlands, als Bonn noch die kleine Bundeshauptstadt am Rhein war. Wir haben diesmal nicht in meinem Wohnzimmer, sondern im Rundholzhaus-Imbiss unweit des World Conference Centers gesprochen. Der Imbiss wurde bis zum Corona-Lockdown von Jürgen geführt. Wenn es im Hintergrund mal summt und brummt, ist es ein Kühlschrank, ein Helikopter oder eine Lüftung. Aber jetzt viel Spaß mit Jürgen und einer spannenden Zeitreise. Willkommen im About Bonn Podcast. Wir sind heute mal nicht bei mir im Wohnzimmer wie sonst, sondern wir stehen hier am WCCB. Mit Technik und Equipment habe ich mich hier aufgebaut, um mit Jürgen Rausch zu sprechen. Jürgen Rausch ist der ehemalige Betreiber des Bundesbütchens in der alten Bonner Republik. Und hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag, Peter, grüß dich.
Und Jürgen hat viel zu erzählen, weil Jürgen hat Bonn als Hauptstadt miterlebt, auch familiär miterlebt, weil deine Mutter hat, glaube ich, angefangen, das Bundesbütchen zu betreiben. Und das Bundesbütchen ist ja seit diesem Jahr wiedergekehrt. Warum musste es wiederkehren?
Weil sich recht schnell herausgestellt hat, nach diesen ganzen Umzugsaktivitäten nach Berlin und so weiter, hat man das ein bisschen vergessen, aber hat sich dann schnell herausgestellt, dass das Bundesbütchen ein Stück Geschichte ist. Geschichte der Bonner Republik, lebende Versinnbildlichung der Bonner Republik vielleicht, so wie ganz vieles hier im Regierungsviertel, im ehemaligen in Bonn, ein wichtiger Zeitzeuge ist. Deswegen hat man auch das Haus der Geschichte gebaut, was pro Jahr, jetzt natürlich nicht, trotz Corona, fast 1 Million Besucher hat.
Und das Bundesbütchen wurde aber abgebaut, weil der Platz gebraucht wurde für die neuen Bauten hier. Unter anderem fürs WCCB.
So war das, musste den technischen Gegebenheiten ein bisschen Platz machen.
Und dann wurde es eingelagert.
Dann wurde es eingelagert, dann kam der Skandal, dann musste sich die mit diesen Investoren, WCCB, die Millionenfalle und die Stadt, die Verwaltung musste es regeln, sich neu formieren, was ihr gelungen ist nach vielen Jahren. Und jetzt ist das Bundesbütchen wieder da.
Jetzt ist es wieder da. Und um jetzt mal allen Leuten, die es nicht kennen, zu erklären, das Bundesbütchen ist, wie der Name schon sagt, ein Bütchen, ein Kiosk, wo man schon immer alles bekommen hat, was man an dem Bütchen bekommen hat. Die Besonderheit war aber, das war der Treffpunkt eigentlich aller Politikerinnen und Politiker, die während Bonn Hauptstadt war, in Bonn waren.
All derer, die hier gearbeitet haben, so sage ich immer, und das war ja das Tolle, das Profane. Gut, es gab Schwierigkeiten auch nicht so wie heute in der Form, Stichwort Schleier und so weiter, aber im Grunde war die Bannmeile offen. Hier lief jeder durch, kreuz und quer. Klar gab es Sicherheitsstufen, BKA-Leute haben den Kanzler begleitet und so weiter. Aber hier lief alles ruhig und einfach ab. Und genauso einfach war das Bundesbütchen, um auf deine Frage zu kommen.
Und so ist es so, dass wirklich alle auch da eingekauft haben und Politiker haben da irgendwie ihre Brötchen gekauft. Und ich habe mal gelesen, dass Kohl sich, der Fahrer hat Würstchenbrötchen holen lassen ins Kanzleramt, in sein Kanzlerbungalow. Sind das Mythen oder ist das wirklich einfach so hier passiert? Weil das kann man sich ja in der modernen Hauptstadt wie Berlin gar nicht vorstellen.
Ich weiß nicht, aber ich bin sicher, dass es in Berlin anders abläuft. Ganz rheinische Art, ganz einfach. Der kam zu mir, Beispiel, weil es von Kohl die Rede war, der Chef hat Hunger. Und da wusste ich genau, was ich zu tun habe.
Was hattest du zu tun?
Wurstbrötchen. Wurstbrötchen. Oder Abwechslung Brötchenwurst.
Okay. Eins oder dann auch mehrere direkt?
Es konnten auch ein paar mehr sein. Okay. So wie bei mir.
Die Geschichte ragt da weiter. Du hast das ja doch ein paar Jahre geführt und hast das von deiner Mutter übernommen, das Bundesbütchen. Und die hat wohl angefangen, als Bonn Hauptstadt wurde, als hier das Grundgesetz verabschiedet wurde, mit dem Obstwagen durchs Regierungsviertel zu fahren? Oder wie war das genau? Also hol uns mal ein bisschen ab und erzähl mal ein bisschen so von Anfang bis Ende die Geschichte.
Das ist richtig, Peter. Ich habe es in der Rechtsnachfolge meiner Mutter übernommen im September 1984 und die hat angefangen, wie jeder nach dem Krieg oder fast alle, von null. Die ist zufällig in Bonn gelandet, weil die Schwiegermutter von ihrem im Krieg gefallenen Ehemann hier gewohnt hat, hat sich hier hingestellt. Du konntest ja alles machen, egal was du angepackt hast. Es wurde zu Geld nachher, nach der Währungsreform. Und so haben sich die Leute hochgerackert und es war verdammt hart, auch für meine Mutter. Die ist morgens um 4 Uhr in die Markthalle gefahren und hat bis abends gerackert und geschuftet.
Und ist dann hier wirklich mit dem Bollerwagen oder mit dem Obstwagen, wie stelle ich mir das vor? Ist die
denn das hier? Fing an mit einem Obstkarren, dann mit einem Bretterverschlag, dann mit einem Art Verkaufsmobil und dann wurde in ganz toller, allermodernster Form das ovale Bundesbötchen gebaut, in der Nierentischform, sozusagen die Butenkultur, wie man so ganz, ganz viel vorfand und wo gar nicht so viele mehr von da sind. Bundesbötchen wurde gerettet. Ein Dank all jener, die das genauso sehen wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die hat ganz viel gemacht. Schirmherr, der Bundespräsident, die NRW-Stiftung, das Ministerium für Kultur und Medien, Berlin, Frau Professor Grötters im Moment und solche Sachen. Ganz, ganz wichtig aber und nicht zuletzt Privatleute, die auch Mitglieder im Verein sind. Der Verein ist nicht groß, mein Ziel ist es, den größer zu machen, aber das braucht noch. Das Bötchen ist ja erst seit 21. August diesen Jahres, also 2020, wieder fast am gleichen Standort.
Das wird jetzt betrieben von einer Brauereikette, sage ich schon, von einer Bäckereikette. Was macht der Förderverein noch? Wird der jetzt noch gebraucht? Braucht das noch Finanzierung? Habt ihr noch andere Dinge vor? Wie sieht das aus?
Es sind noch ein paar Sachen abzuwickeln, zu regeln. Da sind noch ein paar kleine Baumaßnahmen. Es waren sehr komplizierter Rückbau, weil da eine richtig dicke Wasserleitung lang lief. Die musste erst saniert werden. Das war so eine 600er, also über einen halben Meter Durchmesser, Faserzementleitung. Die musste gegen ein Stahlrohr gewechselt werden. Dann ein ziemlich filigraner Unterbau wurde dann gemacht, wo das Bundesbötchen jetzt drauf ruht.
Aber das ist ja jetzt fertig und in Betrieb und der Förderverein, der will so das Denken an das Bundesbütchen aufrechterhalten oder dass das nicht mehr schließt? Wie ist die Aufgabe da?
Richtig, die Geschichte, das ist die nächste Aufgabe, wenn das richtig abgeschlossen ist. Da haben wir auch schon Dinge in die Wege geleitet und in Angriff genommen. Den Erhalt, den nachhaltigen Erhalt, dann auch die, wenn irgendwas mit dem Bötchen ist, Reparaturen, irgendwelche Sanierungen im Laufe der kommenden Jahre und eben auch, was mir persönlich ganz wichtig ist, die Bekanntheit des Bötchens zu nutzen, um Gutes zu tun. Der Förderverein hat auch in seiner Satzung, die jederzeit in der Frage auch erweitert werden kann, was für Sport, Kultur, Jugend, Alten, für alte Leute, für Bedürftige und so weiter. Wir werden uns Themen aussuchen, wo wir uns andocken können. Beispiel, ich bitte dich um Entschuldigung, dass ich noch nicht präzise bin. Wir sind in Kinderschuhen damit. Gerade jetzt habe ich Gespräche geführt mit Ein Herz für Kinder. Eine riesengroße Sache. Vielleicht können wir da was helfen und mitmachen, gestalten. Und darin sehe ich persönlich als ehemaliger jahrzehntelanger Betreiber meine Aufgabe. Ehrenamtlich werde ich beispielsweise auf Reisen gehen. Ich habe da so einen Slogan, das Bundesbütchen fährt in jeder Ecke für soziale Zwecke. Das bedeutet, wir haben schon das mal ausprobiert, das war ganz gut. Wir haben ein Auto, da ist dann ein riesiger Banner installiert, den man ausrollen kann. Techniker sollen das machen, müssen wir noch bauen, wie es Bundesbütchen mal war und wie es heute ist auf der anderen Seite. Und ich kann zu jedem hinfahren, einen Termin zu kriegen vor dem Senateur. Ist einfacher, als die Leute nach Bonn zu bitten, die natürlich auch kommen können. Hoffe sehr, dass der Bundespräsident auch mal vorbeikommt. Der ist ja auch Schirmherr der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der hat immer wieder auch mal in Bonn zu tun. Der könnte ja auch mal ein paar Schritte rüber zum Bundesbötchen kommen.
Das ist ja nicht weit.
Wenn der Willa Hammerschmidt ist. Naja, klar.
Genau, kann man mal machen. Also er macht auf der einen Seite den Geschichtserhalt des Bundesbütchen, auf der anderen Seite schaut der Förderverein, dass sich dafür soziale Projekte engagiert wird. Wann hast du denn das Bundesbütchen von deiner Mutter übernommen? Wann war das?
Das war im Eröffnung September 1984.
Und dann hast du da gestanden, bis wann?
2006.
Und jetzt erzähl mal bitte, was hast du da alles erlebt mit Politikerinnen, Politikern, Prominenten?
Ja, das sind natürlich die Fragen, die immer wieder gestellt werden, die ich auch gerne immer wieder wiederhole. Einleitend, ich habe das erlebt, was du an jedem anderen Kiosk auch erlebst. Da kommen Leute und kaufen ein und decken ihren persönlichen Bedarf an Zeitungen, Brötchen, irgendwelche Krauchwaren, Kleinigkeiten, Gummibärchen, was es alles so gibt. Diese Schokoriegel und. Und meine Kundschaft war eben vielschichtiger, nicht so sehr viele aus der Unterschicht, ich hoffe, ich sage das nicht unschön, so wie Stadtstreicher und so, die hatten wir aber auch hier. Für mich sehe ich das als sehr positiv in der Bonner Republik. Bis dann hoch, Hauspersonal, HI hieß es damals, Hausinspektion, Hauspolizei, Fensterputzer, Büroangestellte, Abgeordnete, Minister, Kanzler.
Das ist schon eine Bandbreite.
Zum Beispiel, was ich nie vergessen werde und immer wieder erzähle, die Karriere von Joschka Fischer, die hat mich sehr beeindruckt. In Sitzungswochen war der fast jeden Morgen da, hat seinen Berg Zeitungen geholt, Medienarbeit, die komplette hat er selber gemacht, hat er mir erzählt, ich habe auch drauf geachtet, stimmt. Und ja, vom Steinewerfer zum Vizekanzler muss man nachmachen. Und das sind Leute, die Ziele vor Augen hatten und haben. Und das sind für mich Vorbilder, egal ob mir gefällt, was die machen oder auch nicht. Eine ganz andere Geschichte. Und das hat mich tief beeindruckt. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich das erleben durfte und auch davon lernen durfte. Der Fischer hat zum Beispiel auch erzählt, wer es nicht gelernt hat, mit Niederlagen fertig zu werden, wird immer scheitern. Und deswegen sind Niederlagen fast wichtiger als Sieger.
Also du hast auch fürs Leben gelernt da, ja, mit dem, was du da gesehen hast. Ja?
Ich habe den in allen Facetten erlebt, ja, und nicht nur von ihm, aber das ist jetzt so ein Beispiel. Ich habe den Herrn Fischer in allen Facetten erlebt, die das Leben so bietet. Also Niederlagen und Siege.
Magst du da ins Detail gehen, wie sich das geäußert
Nein,
hat?
Nein, das habe ich nie gemacht und ich glaube, das ist auch nicht nötig. Wir haben alle unsere Durchhänger, wir haben alle unsere Probleme, wir haben gesundheitliche, im Zwischenmenschen, menschliche Probleme. Kann sich jeder vorstellen, was da ist. Fischer war ja auch ein paar Mal verheiratet, weiß jeder, und hat sein Ding durchgezogen.
Du sagtest gerade Thema Medienarbeit. Heutzutage ist das ja so, die Abgeordneten, die bekommen ihren Pressespiegel auf dem Computer morgens, können da die Themen sich anschauen, die sie interessieren. Und kann man sich das so vorstellen, dass dann nicht nur Joschka Fischer, sondern auch andere Politiker jeden Morgen gekommen sind und einmal den Zeitungsstand leer gekauft haben? Oder haben die sich, wie ich sag mal, Otto Normalverbraucher ein oder zwei Tageszeitungen gekauft, weil fünf Pressespiegel, die müssten ja eigentlich alles abgerupft haben.
Nein, das geht ja gar nicht und das ist schon richtig, wie du sagst. Der Fischer hat sie sich geholt, der konnte sich das leisten, was auch immer, wurscht. Die sind ja meistens bedient worden vom Presseamt oder die haben ihr Fach und haben ihre Leute auch dafür, aber er hat es nicht getan. Der war zumindest in Sitzungswochen in aller Herrgottsfrühe da und hat das gemacht, hat dann rumgejoggt, als er dann, als er das noch getan hat, und ist ins Büro. Und meistens um 9 fängt die Bundestagssitzung an. Da muss der ja Infos haben. Aber interessant, wie der die Zeitungen durchgepflügt hat. Das geht nur Titel, gezielt was rausholen. Ich glaube, da muss ich nicht ins Detail gehen. Keiner würde das sonst schaffen. Der hat die zerfleddert schon am Bundesbütchen oder beim Weggehen.
Gab es auch skurrile Situationen? Also ich kann mir so vorstellen, vielleicht, also ich meine, das war eine andere Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn prominente Politiker ohne Schutz in Berlin zum Kiosk in den heutigen Tagen laufen würden, gäbe das gegebenenfalls Probleme mit Menschen, die sich beschweren, die den Politiker beschimpfen. Gab es sowas auch oder konnte sich hier während der Bonner Republik jeder frei bewegen und eigentlich war das, als wäre man Otto-Normalverbraucher und unbekannt?
Die Zeiten, die waren nicht so angespannt in Bonn, das gab es auch, aber nicht in dem Maße. Hier lief auch immer Polizei rum in Uniform, viel mehr in Zivil. Das ist ja eine ganz klare Geschichte. Spätestens nach dieser Schleiergeschichte, Mogadischu und so weiter, da wurde hier aufgeröstet. Aber letztlich sind die alle hin und her gelaufen, wie in der Stadt am verkaufsoffenen Samstag.
Also konnte man, wenn man interessierter Bürgerin, Bürger war, nach Bonn kommen und einfach die Politik wirklich offen beobachten, ja.
Richtig.
Und im Zweifelsfall sich eine Wurst bei dir kaufen und nebenbei Joschka Fischer beim Zeitungszerfleddern zuschauen.
Ja, eher nicht. Das hat er morgens gemacht. Die Leute, die haben zu der Zeit mit Sicherheit in der Mehrzahl noch im Bett gelegen.
Dann habe ich noch gesehen, weil ihr habt ja eine Website vom Förderverein Bundesbütchen, da sind ja ganz viele Presseberichte auch drauf. Ja. Gerade jetzt, als es wieder aufgestellt wurde, wurden so die alten Geschichten herausgekramt. Du hast ja gesagt, die du immer erzählen musst und womit ich dich heute dann auch wieder penetriere.
Gerne.
Der damalige WDR-Intendant, der musste aufgrund einer verlorenen Wette bei Wetten, dass, wer es noch kennt, Würstchen verkaufen bei dir.
Ja, das stimmt. Und interessant, dass du sagst, wer es noch kennt. Solange ist Wetten, dass noch gar nicht weg. Und das ist für mich wieder Ansporn, mithelfen zu dürfen, in einem ganz kleinen Maß dabei sein zu dürfen, die Geschichte wach zu halten. Deswegen ist das Bundesbütchen auch in dem Wege der Demokratie mit eingebunden, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und der Fernowotny, ja, der hat tatsächlich da die Würste dann verkauft. Mit einem riesen, riesen, riesen Medienspektakel. Ist bis heute noch in aller Munde. Du sprichst mich ja an.
Ich würde jetzt mal ganz kurz eine Pause machen. Wir sprechen hier jetzt kurz vor Weihnachten, damit die Leute auch wissen, wann wir es machen. Wir sind natürlich mitten in Corona. Wir haben eine Glasscheibe hier zum Glück vor uns. Aber wir lüften einmal kurz durch, damit wir dann auch alle Hygienemaßnahmen haben und alle gesund bleiben. Und dann machen wir gleich weiter.
So machen wir das.
Die Pause nutze ich, um wieder ein paar Gedanken zu formulieren, die mir beim Schnitt des Podcasts gekommen sind. Eine Geschichtsstunde wird das hier nicht, aber ich möchte euch ein wenig Kontext geben. Jürgen hat Schleyer erwähnt. Hans-Martin Schleyer war von 1973 bis 1977 deutscher Arbeitgeberpräsident und ab 1977 Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Industrie. 1977 wurde Schleyer im Deutschen Herbst von der Roten Armee-Fraktion entführt und später erschossen. Zum Einstieg verlinke ich euch den Wikipedia-Artikel in den Shownotes. Ihr könnt euch vorstellen, die Sicherheitslage war für Politikerinnen und Politiker zu Zeiten der RAF schwierig. Insbesondere, wenn wir uns bewusst machen, dass sie mal eben zum Kiosk laufen und ein Brötchen holen. Wir haben uns in dieser Pause zu verschiedenen Themen verquatscht. Bitte seht uns den ein oder anderen Bezug zu diesen Gesprächen nach. Für die Vollständigkeit dessen, was ihr hört, ist es nicht relevant. Es fehlt nichts, weil es geschnitten wurde, sondern weil wir es nicht aufgezeichnet haben. Genug jetzt, weiter geht es mit Jürgen, Geschichten über die Nachkriegszeit und wie schwierig es für seine Mutter gewesen ist, ein Geschäft aufzubauen in Zeiten, in denen Frauen nicht einmal erlaubt war, ein eigenes Bankkonto zu besitzen. Das sag nochmal ins Mikrofon.
Alles fürs Bötchen.
So, das wird genau. So, wir haben es durchgelüftet und die Jacken an, weil jetzt ist hier frisch.
Aber haben wir auch gut durchgelüftet. Tut richtig gut an diesem sonnigen Wintertag, kann ja. Ich schon sagen. Ne?
Eigentlich schade, dass es so kalt ist, weil sonst hätten wir auch draußen mit dem Verlängerungskabel aufbauen und aufnehmen können.
Wir sind hart. Ich hätte es ertragen, aber ungerne.
Ja, genau. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Alles gut. Jürgen, wir haben wir sprechen über das Bundesbütchen, die Geschichte drumherum. Es war ja ein großer, das hatte ich gerade schon erwähnt, große Presseresonanz auf die Wiedergeburt, nenne ich es mal. Man hat es ausgemottet, renoviert, dann gebaut, Gelder wurden gesammelt. Wie ist das denn mit deinen alten Kundinnen und Kunden? Kannst du durch Bonn laufen, anonym, oder gibt es immer noch Menschen, die dich erkennen und sagen, hey, du bist das, sie sind das, bei ihnen habe ich ja früher mein Wurstbrot gekauft, oder ist das nicht mehr so?
Durchwachsen. Ich persönlich habe es gar nicht so gerne, aber für das Bundesbütchen bin ich sehr froh darum. Und tatsächlich, spätestens wenn die Leute Bundesbütchen hören, bin ich überrascht, wer sich da noch erinnern kann. Und wer das alles kennt, wo ich nie daran gedacht und wo ich es nie geglaubt hätte. Ich war mal vor einiger Zeit in Ulm in einem Bäckermuseum. Komm da rein, hab mich vorgestellt, ich hatte da was zu tun, wollte auch was lernen, was Förderverein betrifft und so weiter. Bundesbütchen, kenne ich. So, ich denke, ich höre nicht gut. Da, woher kennen Sie das denn? Ja, habe ich gelesen. Ja, also sowas passiert auch und für die Sache freut es mich und ich möchte es so bekannt wie möglich machen, um nachher Rechnung zu tragen der Geschichte der Bonner Republik, aber auch der Gemeinnützigkeit. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich wiederhole, ehrenamtlich.
Was machst du jetzt? Bist du verrentnert? Wo trifft man dich jetzt tagsüber? Was machst du jetzt? Wer ist jetzt Jürgen Rausch?
Jürgen Rausch ist jetzt in einer Übergangsphase, genau von der Fertigstellung meines ehemaligen Eigentums, dem Bundesbütchen, was jetzt dem Förderverein gehört, was auch gut ist, damit möchte ich auch zum Ausdruck bringen, ist mir nicht leicht gefallen, loszulassen von meinem Eigentum, musste das auch lernen. Ja, in der Phase bin ich und arbeite jetzt daran, wenn die Abschlussarbeiten beendet sind, am liebsten, ja, nicht in Vollzeit, aber ziemlich in sehr, sehr guter Teilzeit, diese Sachen zu machen. Wege der Demokratie, Besuche, durchs Land fahren, andere Vereine treffen, Leute einladen vor Ort, Besuchergruppen, die werden sich am Bundesbütchen einfinden, weil da kommt spätestens im Frühjahr ein LED hin, wo Sachen eingespielt werden, ehemalige Bundestagsdebatten. Da müssen wir mal gucken. Da gibt's ganz, ganz viel, was wir da reintun können. Vielleicht auch was von dir, Peter.
Oha.
Von unserem Podcast-Treffen.
Und ich habe das richtig verstanden. Also es gibt ja hier in Bonn diesen Weg der Demokratie, wo verschiedene Orte, da gibt's dann Gedenktafeln, klingt so schwierig. Das sind halt Informationstafeln, wo man die einzelnen Spots der Bonner Republik abgehen kann. Und das Bundesbütchen ist einer dieser Spots.
Richtig, da kommt eine Tafel an das Bundesbütchen von den Wegen der Demokratie. Eine kleine Tafel, die haben große und kleine. Wir können nicht so groß sein wie die Tafel, die vom Bundestag steht, ganz klar. Aber wir sind ein kleiner Baustein. Was ich mir nur wünschen würde, darüber wird nachgedacht, die namentliche Erwähnung meiner Mutter Christel Rausch, die würde ich mir sehr wünschen auf dieser Tafel. Vielleicht kommt das später mal. Sie ist eigentlich diejenige, der das gebührt, dieser Respekt und dieser Achtung und auch von meiner Seite die Dankbarkeit für das, was sie geschaffen hat. Meine Mutter beispielsweise ist ein Paradebeispiel für den Beginn der Emanzipation. Die hat angefangen in einer Zeit, wo eine Frau noch nicht mal ein eigenes Konto aufmachen durfte. Darf man nie vergessen. Als Kriegswitwe hat die sich hier in Sturm und Wind gestellt und sich hochgerackert. Und das war nicht alles Gold. Die hat es ganz, ganz schwer gehabt.
Und dann hat sie tatsächlich das auch wirklich durchgezogen und dir quasi ihr Lebenswerk vermacht, was du jetzt dann auch auf eine andere Art und Weise fortführst.
Das habe ich von der gelernt, durchzuhalten. War auch nicht immer einfach. Das habe ich nicht immer geschafft in den jungen Jahren. Aber ich habe mir immer vor Augen gehalten, niemals aufzugeben.
Ich finde das total faszinierend, weil das, was ja passiert ist, ist, wie du gerade gesagt hast, deine Mutter hat mit ihrer Hände Arbeit wirklich was geschaffen. Sie hat es ihrem Sohn vermacht, du hast ihr Lebenswerk weitergeführt und jetzt ist es tatsächlich auch, nicht jetzt schon, aber jetzt ist es auch mal zementiert als Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also das muss man sich mal so vor Augen machen, dass es sich in erster Linie um einen Kiosk handelt.
Und sonst nichts.
Genau, es ist ein Kiosk, aber das ist ein Kiosk, der Teil einfach der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der Geschichte Bonns, der Bonner Republik ist. Wir wissen ja, dass sich Bonn verändert hat nach dem Umzug der Regierung. Ich frage wahrscheinlich den Falschen, aber zum Guten oder zum Schlechten? Oder wie hat sich das in deinem Empfinden, hat sich Bonn verändert, seitdem die Regierung nicht mehr da ist?
Ja, dafür bedanke ich mich für diese Äußerung. Du fragst in der Tat den Falschen. Ich war immer einer, der an der Basis der freien Marktwirtschaft gearbeitet hat, gerne. Ich bin Zeitungsverkäufer. Eine politische Einschätzung würde ich dich bitten, nach Berlin zu fahren. Da sind ganz wichtige Leute. Oder auch nicht. Gut, ich weiß aber, was du meinst. Und ja, es hat sich viel verändert. Ich würde viel lieber zu meiner Mutter noch etwas sagen. Was auch ganz wichtig ist, nach dem Krieg mussten ja viele, zumindest die breite Masse, mit ihrer Händearbeit was machen und hatten keine andere Chance. Ich habe eben gesagt, sie hatte nicht die besten Voraussetzungen, hat gearbeitet, obwohl sie anderes hätte machen können. Es gab auch ganz viele Menschen, die dann mit ihren akademischen Graden, mit dem Schulabschluss, haben wir ja heute noch so, wenn du in der Verwaltung bist und hast kein Abitur, hast du ganz schlechte Voraussetzungen hochzukommen, finde ich nicht richtig. Oder in meiner Lehrzeit weiß ich genau, Akademiker oder Abiturienten ist richtig. Aber der Missbrauch dieser sicherlich lange Jahre studieren und so, ich kenne ganz tolle Akademiker. Aber dass die solche Leute blockiert werden bis heute, da müsste man vielleicht noch ein bisschen dran tun. Und um nochmal auf meine Mutter zurückzukommen, die hatte einen Notendurchschnitt von etwas über 1,0 und hat hier Brötchen geschmiert und Bananen verkauft und natürlich Zeitungen und, was wir alles so im Bundesbüttchen vorgefunden haben. Also ihr Weg war irgendwann nicht mehr aus Altersgründen abzuändern. Die musste uns ernähren und versuchen, durchzukommen.
Aber das hat sie geschafft.
In gewisser Weise ja. Verdient hätte sie etwas anderes. Aber wer will die Messlatte da anlegen? Die war auch geprägt von Ängsten und Traumas, Kriegstraumas. Und in ein System musste sie sich reinbegeben. Stichwort, konnte kein Konto selber aufmachen. Das sind Sachen, die sind sehr, sehr hart. Und trotzdem kann man ja auch sagen, der Krieg war zu Ende und sie hat Frieden erlebt in gewisser Weise. Keine irgendwelche Horden, die nachher hier Deutschland aufgemischt haben in den Siegermächten. Und ja, allmählich die Ängste abbauen vor Obrigkeiten, vor Polizei, vor Militär, was weiß ich. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, fällt mir gerade ein, die habe ich ja auch kennengelernt, diese Konrad Adenauer hat das genannt, solange wir kein sauberes Wasser haben, müssen wir mit dem braunen Wasser uns waschen. Ist dem Hörer vielleicht klar, was damit gemeint ist? Wenn nicht, sage ich es lieber.
Sag's mal.
Die ehemaligen Nazis, die waren alle in Positionen. Adenauer hatte keine anderen. Viele waren dem böse, besonders die 68er Studenten, der Greis vom Rhein und so weiter. Ein Stückchen weit richtig, aber ich habe auch erfahren, bei der Eröffnung zum Beispiel war Bettina Adenauer da am Bundesbüttchen, ich habe erfahren und gelesen sehr spät, dass Adenauer noch gar nicht genau wusste, ob er von den Nazis an die Wand gestellt wird oder nicht. Er hat sich vor denen versteckt. Er war ein paar Monate im Gefängnis und dann war der Krieg aus. Rest bitte ich dich aber, den Geschichtsprofessoren die Fragen zu stellen. Die können besser antworten.
Alles klar, dann muss ich mir jetzt bald einen Geschichtsprofessor nochmal in den Podcast einladen.
Mach das. Kann gerne hier hinkommen, ins Rundholzhaus.
Sehr gerne. Was mich nochmal interessiert, weil du gerade sagtest, deine Mutter hatte ja dadurch, dass sie kein Konto eröffnen konnte, durfte, ist entsprechend schwerer, als hättest du tatsächlich einen Mann gemacht. Das muss man nochmal klar sagen. Die Gleichstellung, die ist ja auch noch nicht so alt in der Bundesrepublik, also die vollständige Gleichstellung. Wie hat deine Mutter das organisiert? Also wie ist sie an Konto gekommen? Hat sie da, waren das dann Freunde, Bekannte? Musste sie sich da um irgendwelche Gesetze rumschlängeln oder hat das irgendwie funktioniert? So.
Die Frauen waren damals alle in einer Abhängigkeit, so meine Mutter auch. Sie hat nochmal geheiratet, die Ehe hat nicht funktioniert, dann hat sie meinen Vater geheiratet. der leider 1967 tödlich verunglückt ist. So hat die das gemacht. Sie hat sich in die Rolle einer Ehefrau gefügt.
Also sie musste Ehefrau sein, um dann halt überhaupt selbstständig arbeiten zu können, so skurril das jetzt klingt.
Kann so sein, ist ihre Sache, war ein Stück weit auch so. Aber ich glaube, Liebesheiraten gab es dann nicht und die Klischeevorstellungen von einer Ehe, heiliger Strohsack. Heute haben wir vielleicht ein bisschen das andere Extrem, aber das ist tausendmal besser als damals. Und wenn ich so alte Filme mir anschaue, wenn Männer ihre Meinung äußern über Ehe und Familie, dann gehe ich lieber am Rhein spazieren, als dazu zu hören.
Ja, da gibt es ja auch, das kann man mal Hörerinnen und Hörern empfehlen, das ist immer, wenn man bei YouTube guckt, sich so Werbespots aus den 50ern und 60ern anguckt, aus dem Fernsehen, wo es um irgendwie, fällt da ein Dr. Oetker und Kochgeschirr und Kochen, was da ein Rollenbild einfach zementiert war.
Genau.
Also das wurde
und wie doof die Frauen alle sind, ne? Das sind sie nicht.
Genau, wie sie dargestellt worden sind. Und ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, ich bin da mal über so einen Spot gestolpert. Da hieß es, das war glaube ich ein Dr. Oetker-Spot, den ich gerade angesprochen habe. Da sagte die Protagonistin in dem Werbespot, eine Frau hat zwei Lebensaufgaben oder zwei Lebensfragen. Was ziehe ich an und was backe ich? Das war das, was vermittelt wurde und wahrscheinlich auch dann auch zu dem Zeitpunkt ja nicht Standard war, weil wir gerade gesagt haben oder gerade gesehen haben an deiner Mutter, dass sie trotz dieser auch rechtlichen Einschränkung, dieser gesellschaftlichen Einschränkung, trotzdem ihr Ding durchgezogen hat, was ja absolut respektabel ist und auch einfach in der Zeit schon gezeigt hat, dass das einfach gesellschaftliche Einschränkungen waren und nicht irgendwie, weil sie Frau war.
Ja.
Genau. Ja, genau. Ja, kann man nicht so. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag zur Gleichberechtigung.
Aber sehr schön. Wir sind einer Meinung.
Das ist in dem Fall auf jeden Fall schön. Ne? Manchmal ist es auch schön. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber in solchen Dingen finde ich immer komisch, wenn da jemand nicht meiner Meinung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Um nochmal, die Frage hat es mir nämlich nicht beantwortet. Ich stelle die mal anders. Es geht nochmal um das, wie hat sich Bonn verändert? Wie hat sich das verändert für dich? Also die Regierung ist umgezogen. Dann hast du das Bundesbütchen noch ein paar Jahre weiter betrieben, das habe ich richtig verstanden. War dann plötzlich alles weg? Also kann man sich das vorstellen wie so ein Corona-Lockdown, plötzlich kommt keiner mehr? Oder hat das gedauert? Ist es dann, oder hat sich das eingependelt und dann hast du eigentlich zugemacht, weil da gebaut wurde? Oder wie hat sich das dann nachentwickelt?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Das hat auch damit zu tun, dass eben das nicht so sauber ablief mit der Millionenfalle dieser koreanischen Investoren. Es hieß immer, in 2 Jahren steht alles. Und aus diesen 2 sind fast 8-mal oder gut 7-mal 2 Jahre geworden. So musst du dir das vorstellen. Hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt. Oh Gott, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe die Zähne zusammengebissen und es hat ja ein Stück weit auch funktioniert. Das Bötchen steht und was mich am meisten freut, die Leute, die einmal dagegen waren, ist gut, es gibt immer Leute, die sagen so ein Quatsch und so, die finden das mittlerweile auch richtig und ich bin zuversichtlich, so wie die Zeiten sich jetzt entwickeln, wird man immer mehr versuchen zu lernen, wie es damals war. In der Bonner Republik, als noch alles viel besser funktionierte. Man hat sich über irgendwelche Rentenkram aufgeregt oder dass der Swimmingpool im Kanzleramt, ich glaube, 30.000 D-Mark kostet. Was für eine Verschwendung. Da wird für den Regierungschef ein Planschbecken gebaut. Darüber regt sich die Nation auf. Na, was sind das für tolle Sorgen? Die wünsche ich mir zurück.
Das stimmt allerdings. Ich musste nämlich gerade dran denken, weil ich hatte dir gerade erzählt, dass ich 5,5 Jahre in Berlin gewohnt habe, so zur besten Zeit wann eröffnet denn der Hauptstadtflughafen? Das hat ja auch ein paar Jährchen länger gedauert. Ein paar Milliardchen. Da ist natürlich der Kanzler Swimmingpool, ist ein Witz dagegen und zeigt aber auch, dass das WCCB, das war ja auch quasi der Bonner Flughafen, das hat ja ewig gedauert.
Und so ist das. Und dann ist auch ein Glück, wenn noch so Leute kommen, so wie ich die sehr einschätze, dass so ein Investor wie der Herr Dr. Haas das gerichtet hat. Der hat von der Stadt Teile hier gekauft und hat das Hotel zu Ende gebaut und so weiter. Hotel ist ja ganz toll positioniert.
Das ist natürlich jetzt auch ärgerlich. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, die Marriott-Kette macht es jetzt, glaube ich. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die jetzt eröffnet haben, aber auch noch nicht so lange, ne?
Hier das Hotel, meinst ja, du?
Genau.
Ich weiß gar nicht genau, 3 Jahre oder drei so Jahre, ist das auf. Ja, und das muss man sich vorstellen, wie das System kennt jeder und das hat der Dr. Haas übernommen und arbeitet damit. Rechtlich in der Form, wie er will. Ich sage immer, es geht mich nichts an, weil das sind interne Dinge. Aber wie der sich präsentiert und das gemacht hat, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Und entschuldige meine Unkenntnis, Herr Dr. Haas hat hier investiert oder koordiniert oder was war seine?
So zum Verstehen für die Hörer. Das ist ein Mann, der sich auch mit Immobilien beschäftigt und der hat von der Stadt das Hotel gekauft und fertig gebaut. Stellt es auch zur Verfügung. Die haben da so einen Verteilungsschlüssel. Wenn UN-Veranstaltungen sind und so, dann können die da buchen. Das ist so, was ich weiß. Das reicht aber auch zum Begreifen, wie der Konstrukt hier ist. Mehr muss man gar nicht wissen.
Dann frage ich jetzt auch nicht weiter.
Frag gerne weiter. Ich sag nur, das ist dann nicht so relevant wie, keine Ahnung, wenn ich Sachen über Enne Boda lese, dann lese ich eine Biografie und gut ist. Mhm. Wie die ihre Geschäfte gemacht hat, weiß ich nicht.
Und eigentlich sind wir hier, um zu wissen, wie du deine Geschäfte gemacht hast im Bundesbütchen. Genau. Hast du denn noch so eine lustige Geschichte aus deiner Bundesbütchenzeit, wo du sagst, boah, die habe ich nie vergessen, das muss ich erzählen?
Ja, ich muss sagen, das Highlight, das Wichtigste war wirklich der Fischer. Aber gut, der damalige Außenminister Klaus Kinkel, gerade sprachen wir ja von Sarah Wagenknecht und so weiter. Und dann ist der Oskar Lafontaine ja auch nicht weit. Als der geschmissen hat als Finanzminister, kam der Herr Kinkel raus und brüllte rüber. Ungefähr 50 Meter war der Eingang 1 vom Bundestag. Raut, sie haben keinen Finanzminister mehr. War auch so eine Sache. Denke ich, was will der von mir? Der probiert an mir jetzt als erstes aus, wie das ankommt. Bei kleinen Bürgern, ne? Mir fiel dann so rasch nichts ein, dann aber doch. Eine Sekunde später habe ich zurückgebrüllt, sie haben auch keinen mehr. Und was nu? So, und da war er futsch. Und ich habe auch weitergemacht.
aber es kannten dich alle und alle kannten auch dich, ja? Also der Herr Rausch war bekannt bei allen.
Ja, ich habe das aber damals. Ich war nie einer, betone ich auch immer wieder, der mit irgendeinem Gästebuch oder sowas rumgerannt ist. Oder Autogrammjäger, war ich mein Lebtag nicht. Manchmal habe ich es bereut, so wie jetzt für dich wäre vielleicht interessant, aber die Meinungen kann man jetzt auch noch reinholen von denen, die hier waren, die noch leben. Was mich sehr getroffen hat, ist, dass der Herr Blüm verstorben ist, den ich völlig falsch eingeschätzt habe. Die Rente sind sicher, da musste der auch Jahrzehnte, kann man sagen, mit fertig werden. Mhm. Er hat es ja ganz anders gemeint damals. Die waren damals auch sicher.
Ja, das glaube ich auch. Manchmal zeigt es halt auch einfach erst die Zeit. Ne? Norbert Blüm hat ja, glaube ich, bis zu seinem Tod auch in Bonn in der Südstadt gewohnt, wenn ich mich richtig entsinne. Gibt es noch Politikerinnen, Politiker aus seiner Zeit, die auch noch hier in Bonn leben oder sind die alle mit Berlin irgendwie in die Welt oder haben sich in Deutschland verteilt?
Naja, ein paar sind noch hier. Jetzt frag mich nicht.
Nö, das ist
so. Ich glaube, der war mal Finanzminister, fällt mir jetzt auch nicht ein von der hier Steinbrück in Godesberg wohnt der, glaube ich. Und hier der ehemalige Joso-Chef, der Roth, ja, einige. Was ich aber viel interessanter finde, ich möchte gerne nochmal auf Herrn Blüm zurückkommen, der auch Mitglied in unserem Förderverein war. Der hatte es bestimmt nicht nötig, irgendwas zu tun aus finanziellen Gründen nachher. Ich war überrascht, wie hilfsbereit und sozial der eingestellt ist und war. Ich hab Beispiele, den konntest du rufen, dann kam der. Ich hab's gar nicht verstanden, warum das so ist, wo der die Zeit hernimmt, auch wenn er Rentner ist. Wenn man den vernünftig was gefragt hat, ist der gekommen. Den konnte man anrufen. Ich kann das auch ausweiten. Vor ein paar Wochen ist meine Schwester verstorben. Und auf der Beerdigung war die Frau Hampel, das ist die langjährige Sekretärin vom Herrn Blüm. Die kam auf mich zu, ich habe die vorher noch nie gesehen und hat mir vom Blüm erzählt. Und der war natürlich bekannt, dass Blüm Mitglied im Förderverein war. Ich wusste aber nicht, dass sie das weiß. Hat die mir dann erzählt. Und das zeigt mir, dass diese Leute die war auch sehr betroffen. Ich kannte meine Schwester und war aber auch sehr betroffen, dass ihr ehemaliger Chef tot ist.
Ja, das ist ja so einer der Politiker Tode oder grundsätzlich, wo man dann auch ich hatte dir erzählt, dass ich auch dieses Interview gerne mit dir führe, weil ich ja so gerade in dem Alter bin, wo ich die Bonner Republik nicht mehr bewusst als politisch denkender Mensch wahrgenommen habe. Aber zum Beispiel der Tod von Norbert Blüm, das war jetzt so einer der Politiker Tode, der für mich, wo ich gesagt habe, oh, der jetzt schon und auch, ne? Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was du da meinst. Und er war bei euch im Förderverein, war der Gründungsmitglied oder hat er von dem Förderverein gehört und hat gesagt, super Idee, oder musstet ihr da schwierig an die Leute rantreten und sagen, wir gründen da jetzt was, oder wie ist das eigentlich vonstatten gegangen?
Wir mussten in der Situation, in der Zeit noch ich, musste nicht viel machen. Mein Handicap bei dem Herrn Blüm. Ich habe den angesprochen, hat er gesagt, yo. Der wollte nur nicht den Vorsitz übernehmen, sagt, ich bin gerne dabei. Punkt. Und dann hat er sich seinen ganzen anderen Aufgaben gewidmet, war aber immer wieder da, wenn Bedarf ist oder war. Mhm. Und das finde ich das Tolle.
Wie viele aktive Mitglieder habt ihr im Förderverein?
Wir sind noch ein ganz, ganz kleiner Verein. Ich weiß gar nicht genau. Auch eins der nächsten wichtigen Ziele, der wird schnell größer. Jetzt sind wir ungefähr 30. Also klitzeklein, aber auch bewusst klein gehalten. Wir mussten den irgendwie schnell zurückkriegen und haben den Konstrukt geschaffen dafür, um die finanzielle Frage auch zu lösen. Mhm. Weiß nicht, ob ich da zu sehr in die Tiefe gehe. Der Verein ist gegründet worden, weil ein Rechtsstreit im Raum hing. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wir haben auch öffentliche Gelder bekommen. Im Grunde genommen Gelder von den Bürgern, Steuergelder, wenn man so will. Weil im Umkehrschluss, ich hätte mein Eigentum einklagen müssen. Und diese Klage, wissen wir, hätte die Stadt verloren. Und das wäre noch teurer geworden. Ich wollte im Grunde nichts, als dass mein Laden zurückkommt. Erstmal meine Existenz, aber auch das Stück Geschichte zurückkommt. Ist schwer nachzuvollziehen. Ich bin da auch keinem mehr böse. Dadurch sind auch diese 14 Jahre zustande gekommen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht klagen. Mhm. Ich möchte es nur zurück. Und gewisse Leute in der Stadt haben sich geweigert und immer wieder boykottiert. Aber im Nachhinein habe ich auch gelernt, die Verwaltung der Stadt Bonn, und das sage ich ganz deutlich, in Teilbereichen sitzen ganz, ganz viele brillante, kluge Köpfe und auch Köpfe mit Charakter. Und viele haben mir auch Tipps gegeben hinter vorgehaltener Hand, was ich zu tun habe, damit es normal abläuft. Ich möchte nicht streiten. Ist mir gelungen in gewisser Weise. Hat mich viel Kraft und Nerven gekostet.
Aber jetzt steht das Bundesbüchlein da. Ich bin gerade vom Bus gekommen.
Aber bitte muss ich dazu noch fügen. Ich habe jetzt ein bisschen in Ich-Form gesprochen. Ohne diese Mitglieder, das ist der Rest der Antwort auf deine Frage, ohne diese paar Mitglieder niemals. Und ohne den Vorstand, niemals, ohne einen Blüm, niemals, ohne jetzt das Haus der Geschichte, ganz schwer. Und auch die Mitarbeiter, so sauer ich auf die Verwaltung war, die Guten, ohne die niemals. Aber dann wär's zum Prozess gekommen. Das hätte ich ganz schwer verwunden.
Aber das ist es ja zum Glück nicht. Und ihr habt es ja auf dem friedlichen Fördervereinsweg geschafft. Ich würde jetzt nochmal eine kurze Pause machen. Und dann habe ich noch ein, zwei Fragen. Und dann würde ich dich in den Tag entlassen, wenn das okay für dich ist.
Ich habe auch gleich einen Termin.
Darum ja. Kurz und knapp nutze ich die Zeit für ein paar Hintergrundinfos. Wo jetzt das World Conference Center Bonn steht, hat sich ein waschechter Bauskandal abgespielt. Windige Investoren, eine gutgläubige Stadtverwaltung samt Oberbürgermeisterin haben Millionen versenkt. Neben hohen Baukosten hat die Fertigstellung des WCCBs samt Hotel natürlich ein paar Jährchen länger gedauert. Parallel hat Jürgen um einen neuen Standort für seinen Kiosk gekämpft, welches immerhin ein geschütztes Denkmal ist und nicht irgendwo eingemottet bei einer Spedition auf dem Hof stehen sollte. Auch hierzu verlinke ich euch noch ein paar Infos in den Shownotes. Durchlüft, Toilettenpause, wir sind wieder, aber kurz vorm Ende auch. Das Bundesbütchen, Jürgen Rausch, was mich jetzt nochmal interessiert, das Bundesbütchen steht jetzt wieder fast an seinem alten Platz, wird jetzt betrieben. Ihr habt einen Förderverein, ihr macht karikative Sachen. Bist du zufrieden, so wie das Bundesbütchen da jetzt steht und wie es betrieben wird? Ist das so, wie du das vorgestellt hast, oder musstest du nochmal Kompromisse eingehen?
Kompromisse muss man immer eingehen, besonders in Partnerschaften, egal welcher Art. Und ein Stück weit will ich auch gar nicht zufrieden sein, aber ich bin dankbar. Und zufrieden will ich deswegen nicht sein, dann habe ich ja keine neuen Ideen, um mich weiterzuentwickeln und das nach vorne zu bringen. Aber unendlich dankbar bin ich. Und ich für jeden Tag.
Glaubst du, das Bundesbütchen wird jetzt da, ich will für immer, ist immer so hart, aber die nächsten 10, 15 Jahre da stehen, ist das sicher oder ist das jetzt eine Dauerarbeit, dass das mit den Partnerschaften weiterläuft, dass es da stehen bleiben darf oder ist das jetzt zumindest rechtlich alles geklärt und fest?
Sicher, hast du sehr schön formuliert, ist gar nichts, kann jederzeit die Lichter ausgehen, aber es sieht so aus, die Verträge, die sind sehr gut. Über Jahrzehnte ein ganz toller Betreiber, der für mich ganz wichtig auch Herz und Verstand hat und nicht nur ein Materieller ist, aber sehr aufs Materielle achtet, weil er sonst verschwindet vom Markt. Aber der hat auch Charakter und das ist eine ganz tolle Geschichte. Bin zufrieden.
Wie ist die Partnerschaft da zustande gekommen? Kam der Betreiber auf euch zu und hat gesagt, hey, ich unterstütze euch? Oder habt ihr lange gesucht, bis ihr jemanden gefunden habt, der gesagt hat, ich mache das jetzt?
Wir haben, oder in der Phase noch ich, da war nachher zwar auch der Förderverein da und mein langjähriger Begleiter Peter Storsberg, der jetzt Vorsitzender vom Förderverein ist, der auch der Eigentümer ist von dem Bundesbötchen, aufgrund des Geldmangels und der ganz unsicheren rechtlichen Situation, Genehmigungen, Behörden und so weiter, war es schwer. Ich habe immer geguckt, habe gewartet, dass sich die Genehmigungen ändern und den Herrn Maul, den Peter Maul, habe ich nicht gesucht. Der kam von alleine, weil er mich im Fernsehen gesehen hat.
Und kam und hat gesagt, Herr Rausch, hätten Sie Interesse, dass wir da partnerschaftlich agieren?
Ja, der sagte, ich habe Interesse, ich begleite das und ich möchte was für die Geschichte tun, möchte aber auch für den täglichen Bedarf sorgen. Also Neues mit Altem verbinden, damit das Alte, die Geschichte erhalten bleibt, ist doch eine tolle Sache. Ein lebendes Denkmal, die Besuchergruppen, die kommen, das kommt dem Förderverein zugute, Wege der Demokratie meine ich jetzt zum Beispiel. Und auch dem Herrn Maul, ganz wichtig.
Man muss sagen, du sagst gerade des täglichen Bedarfs. Es ist ja tatsächlich so, hier sind ja ganz viele Bürogebäude, hier ist das WCCB, hier ist das Hotel, hier ist irgendwie die Bundesnetzagentur, der Posttower, hier gibt es wahrscheinlich ewig viele, die Deutsche Welle, ewig viele Betriebskantinen. Aber einfach mal so ein Kaffee to go oder ein Brötchen hat man ja bis hier wieder auf war eigentlich nicht wirklich gekriegt an der zentralen Stelle. Ne? Also weil hier ist ja eigentlich nur Büro.
Man darf es nicht mit der Innenstadt vergleichen, hier gibt es schon einiges, aber klar, der Bedarf ist groß und das ist auch so eine Sache. Direkt neben dem Bundesbütchen steht ein Kaffeewägelchen, du kennst diese Dreiräder sind das meistens, ne? Die haben dann so eine Espressomaschine da drin, auch Backwaren. Das stört den gar nicht, der sagt zu mir, die müssen schauen, dass sie zurechtkommen, ich auch. Wir gehen nett miteinander um. Die steht da, das ist eine Dame, die das macht und ganz toll.
Aber das ist auf jeden Fall der zentrale Platz, um hier einen Kaffee zu trinken, ob jetzt am Rädchen oder am Bundesbütchen. Aber wie gesagt, sonst ist ja, hier ist ja tot. Also entschuldige, wenn ich das so sage, aber wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hier einen Kaffee kriege, dann nur am Bundesbütchen, weil sonst wüsste ich nicht, wo ich hier hingehen kann. Weil ich werde wahrscheinlich nicht zur Deutschen Welle reinlaufen und sagen, wo ist denn eure Kantine? Ich brauche meinen Kaffee.
Ja, da hast du, wenn du das so siehst, hast du natürlich recht. Aber es wird immer, immer mehr. Da stehen Foodtrucks über Mittag und so, finde ich und der Peter Maul gar nicht schlimm.
Das belebt ja auch im Zweifelsfall die Gegend, ne?
Und um nochmal drauf zurückzukommen, der versorgt die Leute, was wichtig und toll ist, aber auch ein Stück Geschichte erlebst du dann. Wenn der Bildschirm läuft, er hat auch so ein kleines Sortiment schon, das wird größer gemacht mit irgendwelchen Geschichten aus der Bonner Republik, Bücher, Leporellos, Postkarten, keine Ahnung. Da fällt uns noch eine Menge dazu ein.
Also quasi wie so ein kleiner Museumsshop, ja? Wie beim
so. Wenn du es so nennen möchtest, kann ich mitleben.
Ja, ohne dass es ein Museum ist, weil es ist ja, wie du jetzt sagst, es ist ja auf der einen Seite ein Stück Geschichte und jetzt wieder dank deiner Arbeit, deines Engagements und deines Netzwerkens ja jetzt auch wieder Bestandteil, wie du sagst, ganz klassisch des täglichen Bedarfs. So nüchtern du das ausdrückst, aber so ist es ja dann auch.
Ne? Ein lebendes Denkmal. Im Grunde genommen tut es das, was es damals auch getan hat, Leute versorgen. Mit Geschichte und
mit Brötchen.
Der legalsten Droge, die ich kenne, siehst du an mir. Gut, dass es kein Fernsehen hier ist. Wenn, kann ich damit auch umgehen. Die legale Droge ist Essen und der hat verdammt gute Sachen.
Also kann man nur jedem, der noch nicht am Bundesbütchen war, empfehlen, mal im ehemaligen Regierungsviertel einen Spaziergang zu machen, wenn, um vielleicht vom Rhein mal hochzukommen und sich einen Kaffee und ein gutes Brötchen zu holen, ne?
Sehr, sehr gerne.
Ansonsten, ihr habt eine Website vom Förderverein, die verlinke ich dann unter dem Podcast. Da kann man sich dann sich das direkt anschauen, wenn man da Interesse hat. Und da bleibt mir jetzt an der Stelle nur noch zu sagen, Jürgen, dankeschön für den Einblick in die Geschichte des Bundesbütchens, auch ein bisschen in deine persönliche Geschichte, in die Geschichte deiner Mutter. Ich fand das super spannend und vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen sozialen Projekten, mit dem Förderverein, mit der geschichtlichen Arbeit des Bundesbütchen und allem, was dazugehört. Und vielen herzlichen Dank.
Ganz auf meiner Seite. Danke für dein Interesse.
Gerne.
Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.